sind Sie, liebe Zuhörer, wieder eingeladen zu den Radioexerzitien. Wir sind dann wieder live mit dabei im Kloster, im Bergkloster in Bestwig bei Meschede und übertragen den 10. Vortrag der Radioexerzitien zum Thema »Wie im Himmel, so auf Erden«. Geleitet werden die Exerzitien von Pfarrer Winfried Abel.
Herr Jesus Christus, lehre uns zu hören, hören, wie deine Mutter gehört hat, dass wir deinen Willen heraushören aus deinem Wort, dass wir dein Wort heraushören aus den vielen Stimmen, die uns umgeben und täglich von unserem rechten Weg abbringen möchten. Lehre uns hören, so wie ein Jünger hört, dass wir auch das tun, was du sagst, und deinen Willen erkennen und den Auftrag erfüllen, den du uns gibst. Sei uns darin durch deinen Heiligen Geist Hilfe und Trost. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, es geht langsam mit den Exerzitien dem Ende zu. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass der Glaube dazu antreibt, ihn weiterzugeben und nicht einfach dazu da ist, für sich zu behalten. Es gibt in Amerika so ein Sprichwort, das sagt, das Geld ist rund, damit es rund geht. So könnte man auch sagen, der Glaube ist rund, damit er rund geht. Er wird uns also anvertraut, dass etwas, was zum Weitergeben ist und was sich gerade darin vermehrt, indem wir es weitergeben und bezeugen. Wie im Himmel, so auf Erden. Was im Himmel geschaut wird, das dürfen wir auf unsere Weise wahrnehmen durch den Glauben und haben dadurch Anteil an dem, was der Himmel ist. Insofern ist also der Glaube ein ganz kostbares Geschenk. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal auf das Licht des Glaubens, auf diese Enzyklika zu sprechen, nämlich Lumen Fidei. Wir haben vom Trainingslager See Genezareth gehört. Dort hat Petrus von Christus den Glauben empfangen und den Glauben gelehrt bekommen. Es gibt noch eine Geschichte, die wir auch in der Heiligen Schrift lesen, vom See Genezareth, die natürlich allen bekannt ist, bei Matthäus im Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Da wird berichtet, wie Jesus mit den Jüngern über den See Genezareth unterwegs ist und dann kommt ein schwerer Sturm auf. Die Wellen schlagen hoch. Die Jünger haben Angst, Jesus aber schläft. Und die Jünger sind verzweifelt. Sie sind zwar erfahrene Fischersleute, aber nicht unbedingt erfahrene Seeleute. Und vielleicht können sie nicht einmal schwimmen, denn mit dem Beruf des Fischers war es nicht unbedingt verknüpft, dass sie auch schwimmen konnten. Und dann wecken sie Jesus auf. Rütteln, Herr, hilf uns, wir gehen zugrunde. Und Jesus steht auf und schilt seine Jünger kleingläubig, ihr Kleingläubigen. Und dann gebietet er dem Wind und den Wellen und das aufgepeitschte Meer legt sich, vollkommene Ruhe ist wieder eingetreten. Anhand dieses Bildes vom See Genezareth und dem Sturm auf dem Meer kann man vielleicht drei Stufen des Glaubens ausmachen. Die schwächste Stufe, also der schwächste Glaube, ist das, was wir eben gehört haben. Die Jünger geraten in Seenot, haben Angst, der Herr ist zwar da, aber er muss geweckt werden und er muss dem Wind und den Wellen gebieten, damit sie sich widerlegen. Das ist der schwächere Glaube. Der fortgeschrittenere Glaube würde darin bestehen, zu sagen, der Sturm ist zwar da, die Gefahr ist groß, aber der Herr ist da. Lassen wir ihn schlafen, wir brauchen keine Angst zu haben, solange er bei uns ist, kann uns nichts passieren. Das wäre der fortgeschrittenere Glaube. Der stärkste Glaube würde darin bestehen, der Sturmwind kommt, die Wellen schlagen hoch, die Seenot ist groß, der Herr schläft und ich sage mir, egal wie, und wenn wir mit dem Herrn untergehen und ertrinken, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Denn wo der Herr ist, da ist das Leben. Wir brauchen auch vor dem Tod keine Angst zu haben. Das wäre die dritte Stufe des Glaubens. Jetzt können wir uns mal überlegen, auf welcher Stufe des Glaubens wir stehen. Wahrscheinlich gehören wir auch zu denen, die den Herrn wachrütteln möchten. Sagen, Herr, hilf, wir gehen zugrunde und wegen jeder Kleinigkeit sofort aus der Fassung geraten. Aber der richtige Glaube kennt keine Furcht, kennt keine Angst. Und Jesus ist da, garantiert immer da, auch wenn er scheinbar schläft. Wie wird nun der Glaube weitergegeben in der Kirche, in der wir ihn empfangen haben? Zunächst einmal durch die Taufe. In der Taufe empfängt der Mensch, auch wenn er noch unmündig ist, den Glauben durch den Heiligen Geist. Es wird ihm also sozusagen das Prinzip des Glaubens eingegossen. Deswegen sprechen wir ja auch von den sogenannten eingegossenen Tugenden. Zu denen gehören mit der Taufe gegeben die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Die sind uns mit der Taufe gegeben, aber auf Wachstum angelegt. Glaube, Hoffnung und Liebe sind dazu bestimmt, dass sie im Menschen mehr und mehr wachsen und den Menschen immer mehr verwandeln in Christus hinein. Leider ist es oft so, dass es bei vielen bei diesem bloßen äußeren Akt der Taufe bleibt und keine weitere Entfaltung da ist. Ich vergleiche das mit einem Samenkorn, das nicht in einen fruchtbaren Boden hineingelegt wird, sondern einfach irgendwo hin. Da sind zwar alle Entfaltungsmöglichkeiten des Lebens drin, ein großer Baum zu werden, aber da kein Nährboden da ist, da er nicht eingewurzelt ist, da er nicht begossen wird, da kein Sonnenschein da ist, da die äußeren Umstände für Wachstum einfach nicht gegeben ist, bleibt das Samenkorn unentwickelt und trocken. So geschieht es mit vielen Menschen, die als getaufte Heiden herumlaufen. Und es ist leider so, dass ich immer wieder denke, wenn ich bei bestimmten Tauffeiern mir das Umfeld anschaue, also sprich die Eltern und die Verwandtschaft, die da um das Kind herumstehen, jetzt habe ich schon wieder einen Heiden getauft und er bleibt ein Heide. Das sehe ich dann oft. Und wie gebe ich mir Mühe, diese Menschen auch einzuladen, ihren eigenen Glauben wieder zu erneuern und entfalten zu lassen, mal einen Glaubenskurs mitzumachen, wieder den Gottesdienst zu besuchen, überhaupt das zu tun, was dem Glauben wieder Nahrung gibt. Aber die Menschen begreifen es meistens gar nicht, was das bedeutet. Dann kommen die Kinder 9 Jahre später und sollen zur Erstkommunion gehen und können nicht einmal ein Kreuzzeichen oder das Vaterunser, wissen nicht, wie man sich in der Kirche verhält, haben noch nie was von einer Eucharistiefeier erlebt und wir müssen ganz von vorne anfangen. Und da die Eltern diesen Weg nicht unterstützen, bleibt auch unsere Mühe, vergebene Mühe, denn für das Kind bleibt auch der Unterricht im Glauben etwas, was im Leben überhaupt nicht vorkommt und völlig fremd ist. Und dort hört es zum ersten Mal in der Pfarrei etwas von Kirche und zu Hause, wenn es überhaupt je von Kirche etwas hört, dann nur abfällige Bemerkungen. Und es wird nach der Erstkommunion dann noch genauso wieder weitergehen, auch wie vorher es war. Das ist leider der Fall. Und deswegen machen wir uns ja auch Gedanken, wie können wir diese Eltern erreichen? Und die gehören eben zu dieser Gruppe, von der wir heute Morgen schon gehört haben, die zwar noch getauft sind, aber keine Beziehung zur Kirche mehr pflegen. Aber in der Taufe bekommen wir ja eingegossen das neue Leben in Christus. Er wird unser neues Leben, aber wir müssen ihm die Räume dafür öffnen. Oft geschieht es einfach so, dass wir ihn zwar einlassen, aber draußen sozusagen im Flur stehen lassen und die Räume für uns privat besitzen wollen. Wir denken gar nicht daran, dass wir eine Eigentumswohnung Gottes sind. Wenn er also als Herbergsuchender vor unserer Türe steht und anklopft, dann sind wir uns gar nicht bewusst, dass der Eigentümer vor seiner Türe steht. Dass wir aber von innen den Riegel wegschieben müssen, damit er eintreten kann und ihm unser ganzes Haus zur Verfügung stellen können, das ist uns viel zu wenig bewusst. Für uns ist Christus immer noch zu sehr der fremde Gast, dem wir gnädigst auch vielleicht eine Putzkammer oder ein kleines bescheidenes Zimmerchen in unserem Leben anbieten, aber nicht das Ganze. In der Taufe beginnt eigentlich dieser Prozess der Inbesitznahme unseres Lebens durch ihn. Wir werden an ihn übereignet. Wir werden in ihn implantiert. Ich habe mal erlebt, dass Eltern ganz entsetzt darüber waren, als ihre längst volljährige Tochter ins Kloster eintreten wollte. Da kamen sie zu mir und sagten, stellen Sie sich vor, die will in ein solches Kloster eintreten, wo geschwiegen wird, wo die Menschen nicht mehr unter die Menschen gehen, völlig weltfremd, mittelalterlich, wie kann uns so etwas passieren? Und da habe ich die Eltern gefragt, sagen Sie, was haben Sie denn damals gemacht, als euer Kind geboren worden ist? Ja, wie meinen Sie das? Da haben Sie doch irgendeinen religiösen Akt vollziehen lassen. Ach so, meinten die, das Kind haben wir taufen lassen. Ja genau, sagte ich. Und wissen Sie, was Sie in der Taufe getan haben? Sie haben Ihr Kind an Jesus verschenkt, übereignet. Damals hat das Kind es noch nicht selbst übernehmen können, weil es unmündig war, weil es auch verstandesmäßig und willensmäßig völlig unterentwickelt war. Aber jetzt hat es einen eigenen Willen. Jetzt hat es einen Durchblick durch den Verstand. Und jetzt macht es Gebrauch von dem, was Sie mit Ihrem Kind damals gemacht haben. Also sind Sie doch eigentlich die Ursache gewesen, dass den Menschen, diesen Eltern überhaupt nicht klar gewesen, dass die Taufe eine Übereignung an Christus ist und Christus das neue Leben, die neue Identität dieses Menschen geworden ist, der jetzt als mündiger Mensch Gebrauch davon macht. Und wir fragen die Eltern immer bei der Taufe, ob sie bereit sind, das Kind im Glauben zu erziehen, mit allem, was dazu gehört. Und der Pate nickt auch eifrig dabei und die Eltern nicken eifrig dabei, aber sie sagen es meistens nur pro forma, ohne zu wissen, was das im Tiefsten bedeutet. Denn Glaube muss vorgelebt werden. Glaube muss überzeugend wirken. Und nur durch Überzeugung kann er diese zeugende Wirkung des neuen Lebens entfalten. Also ist Glaube immer auf Wachstum ausgerichtet und braucht eben auch das, was zum Wachstum nötig ist. Wenn ich schon sagte, die Einwurzelung ins Erdreich eines Samenkorns, dieses fruchtbare Erdreich sollte die Familie normalerweise sein, das gläubige Umfeld normalerweise sein. Die Ausnahme ist immer, dass ein heidnischer Mensch in einer heidnischen Umgebung zum Glauben findet. Das ist die Ausnahme. Die Normalität wäre, dass ein Mensch in einer gläubigen Umgebung mit hineingenommen wird in die Gemeinschaft der Glaubenden. Die Kinder lesen an ihren Eltern ab, wie schön es ist zu glauben, wie kostbar es ist, Gott zu haben. wie beglückend es ist, dass Gott uns diese Möglichkeiten gibt, uns nach einem Streit miteinander zu versöhnen und das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Wie wertvoll es ist, an den Festtagen und Sonntagen in der Gemeinde um den Altar versammelt zu sein und die Eucharistie zu feiern, Christus in der Mitte zu haben. Wir wissen, das ist in der heutigen Zeit so schwierig zu vermitteln, aus dem ganz einfachen Grund, weil der Mensch heute in jeder Hinsicht, nicht nur materiell, sondern auch geistig, auf Konsum eingestellt ist. Er will immer empfangen. Es muss immer was geboten werden. Es muss interessant sein. Es muss unterhaltsam sein. Es muss spannend sein. Es muss Spaß machen. Wenn es dem Menschen keinen Spaß mehr macht, hat auch die heilige Messe und das Gebet und die Begegnung mit Gott keinen Sinn. Ja, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir unter Glauben verstehen. Glauben, das haben wir ja schon gehört, das lateinische Wort credere, cordare, sein Herz geben, sich verschenken, sich dem anderen hingeben, ist genau das Gegenteil von empfangen und konsumieren. Und diese Mentalität, einem anderen zu vermitteln, ist so schwer. Sie kommen aus dem Gottesdienst und sagen dann enttäuscht, hat mir nichts gebracht. Jeden Sonntag immer dasselbe. Aber dass sie jeden Sonntag ihren Festtagsbraten und immer dasselbe gerne essen möchten und ihre Schnitzel und all das, was das Leben angenehm macht, darüber diskutieren sie nicht. Aber sobald sie gefordert sind, etwas zu geben, und wenn es nur darum geht, dem Herrn eine Stunde in der Woche zu schenken, nur eine Stunde, wie viele Stunden hocken Sie vor dem Fernseher und schauen sich alle möglichen Sendungen an? Und dann wehe, wenn der Pfarrer den Gottesdienst um 10 Minuten überzieht, dann sind Sie sauer. Wenn das Fußballspiel aber verlängert wird, haben Sie keine Probleme. Das ist der große Unterschied. Das heißt also, die Menschen sind so auf Konsum eingestellt, dass sie gar nicht mehr merken, wie beglückend es ist, nicht für sich zu sein, sondern für ihn und für andere da zu sein. Das ist gewissermaßen auch im Gottesdienst eine Einübungsmöglichkeit. Ich sage den Menschen manchmal, selbst wenn sie keine Lust haben, zum Gottesdienst zu gehen, der Gottesdienst wie auch das Gebet, auch das Glauben insgesamt, ist immer etwas Dialogisches. Gott und der Mensch, Gott und die Kirche. Und das Dialogische besteht darin, dass ich weiß, dass er sich freut, wenn ich zu ihm komme. Also wenn ich sage, ich habe keine Lust, dann muss ich zumindest immer bedenken, er hat Lust. Er freut sich. Ich darf zu ihm kommen. Ich darf mich ihm hinschenken und er verschenkt sich ja als Erster an mich und hat es längst getan. In diesem gegenseitigen Austausch geschieht das Entscheidende. Aber schauen Sie mal, dieses Lustprinzip, dieses Konsumprinzip wird ja heute auch auf die menschlichen Beziehungen von Mann und Frau in der Ehe angewandt und in partnerschaftlichen Beziehungen. Und dann heißt es einfach, es bringt mir nichts mehr. Und wie oft habe ich dieses Wort schon gehört von denen, die dann nach so und so vielen Jahren Zusammenlebens wieder auseinandergehen. Und das erlebe ich ganz hautnah bei bekannten Leuten in der Pfarrei und in der eigenen Familie. Dass man auf einmal sagt, wir haben zwar geheiratet, wir haben zwar uns das Ja-Wort gegeben, aber wir empfinden nichts mehr füreinander. Die Liebe fängt nämlich genau an der Stelle an. Denken Sie, was ich sagte über den Bootsrand. Wie Petrus an diese Grenze kommt, wenn er über den Bootsrand schreitet, über diese Grenze, die menschlich noch berechenbar ist, und dann auf dieses unsichere Terrain sich begibt, das nur von Christus her begehbar ist, mit Blick auf ihn. Genau dasselbe gilt von der Liebe. Ich kann diese Schritte nur gehen, ich kann auch nur diese Versprechen geben, der Treue, sei es das Gelübde für einen Orden oder das Gelübde, einem Partner bis zum Tode anzugehören, wenn ich weiß, dass der Herr die Fähigkeit hat, die Grenze der Berechenbarkeit mit mir zu überschreiten. und den Blick auf ihn geht es. Ich sage dann manchem Brautpaar, das sich bei mir zur Trauung anmeldet und mit denen ich vorbereitende Gespräche führe, ich kann Ihnen einen Garantieschein geben, dass Ihre Ehe nie auseinandergeht. Ich kann Ihnen den schriftlich ausstellen und ich kann Ihnen garantieren, nicht nur für 2 Jahre, sondern bis zum Ende Ihres Lebens, kriegen Sie von mir schriftlich verbrieft. Dann gucken Sie ganz groß, dann sage ich, aber passen Sie auf dem Garantiestein steht auch etwas Kleingedrucktes. Das dürfen Sie nicht übersehen. Da heißt es immer, bei sachgemäßem Gebrauch. Sie können in einer Waschmaschine nicht Kies waschen. Und Sie dürfen von einer Waschmaschine nicht verlangen, dass sie ein Fernsehgerät ist. Das heißt, bei sachgemäßem Gebrauch. Und was ist das? Bei der Ehe geht es immer um das Thema Einheit. Und Einheit heißt Einswerdung. Das geschieht ja nicht bei der Trauung selber, sondern beginnt erst mit dem Tag der Trauung richtig, dieser Prozess der Einswerdung. Und bei der Einswerdung gibt es 2 Komponenten. Die eine Komponente ist, man strebt zueinander hin. Das nennt man Communio. Dann gibt es aber etwas anderes, das strebt vom anderen weg. Das Divergierende, das Egohafte, das, was nur für sich sein will. Und das muss in die richtige Richtung gebracht werden. Und das nennt sich Versöhnung. In jeder Beziehung braucht es Versöhnung. Und jede Beziehung, jede gute Beziehung ist eine Kette von Versöhnungen. So wie einmal ein Ehepaar zu mir sagte, die schönsten Stunden in unserer Ehe waren nicht im Bett, sondern wenn wir uns nach einem Streit versöhnt in den Armen gelegen haben. Und genau für diese beiden Komponenten der Einswerdung gibt es von Jesus 2 Geschenke, 2 Sakramente. Das eine ist das Sakrament der Versöhnung, das das Auseinanderstrebende wieder zusammenbringt. Und das andere ist das Sakrament der Vereinigung, Communio, das uns die Fähigkeit gibt, immer mehr seelisch eins zu werden. Und wenn Sie sich an das halten, ein Leben lang, garantiere ich, wird die Ehe nie auseinandergehen. Dafür gibt es übrigens auch Statistiken. In Amerika hat man festgestellt an einer Statistik, dass die kirchlich getrauten Paare genauso häufig geschieden werden wie die nur standesamtlich getrauten Paare. Das dürfte bei uns ähnlich sein. Aber dass die, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen sonntags, eine Scheidungsrate von etwa 1:50 haben. Und die, die auch zu Hause in der Familie das Gebet pflegen, eine Scheidungsrate von 1:500 haben. Das spricht doch für uns eine ganz deutliche Sprache, dass also es hier um ein geistliches Moment geht. Der Glaube muss gepflegt werden. Der Glaube braucht Nahrung. Und diese Nahrung bietet uns der Herr in Überfülle an. Und wenn Leute aus der Kirche austreten, dann sage ich nicht, ach schade, wir haben wieder einen Mann verloren, der keine Kirchensteuer mehr zahlt oder so. Darum geht es doch gar nicht. Dann pflege ich solchen Leuten, wenn ich mit ihnen das Gespräch suche, das mache ich meistens per Brief, dann pflege ich ihnen zu sagen, haben Sie bedacht, dass Sie sich von der Quelle des Lebens abgeschnitten haben? Hier wird Ihnen das Brot des Lebens gereicht. Kirchensteuer ist doch uninteressant. Aber hier wird Ihnen das Brot des Lebens gereicht. Hier finden Sie umsonst die Reinigung, Heiligung und Heilung Ihrer Seele. Und wie viele Menschen könnten sich dem Psychiater sparen, wenn sie ihre Seele auf diese Weise kultivieren würden? Alles ist uns angeboten. Wachstum im Glauben mit all dem, was die Kultur des Glaubens betrifft und was der Glaube auch an Kultur schafft. Nur mal ein kleiner Abschweifer. Ich bin mal in Prag gewesen und habe mir diese wunderschöne Stadt angeschaut, die jetzt einige Jahre, 25 Jahre nach der Wende, wieder zu einer prächtigen, goldenen Stadt geworden ist. Und wenn ich durch diese Stadt gehe und denke, wenn die ganze christliche Vergangenheit dieser Stadt nicht da wäre und alle Zeugen dieser christlichen Vergangenheit jetzt hier rausgenommen würden, dann würde von dieser Stadt an Schönheit nichts mehr übrig bleiben. Der Glaube schafft Kultur. Und deswegen hat es zum Beispiel, das wissen Sie, wenn Sie mal in die DDR kamen, in solche Städte wie Erfurt und so, hat es keine Kultur mehr gegeben. Die Gottlosigkeit hat keine Monumente der Kultur hervorgebracht, die man heute noch vorzeigen kann. Glaube hat etwas mit Schönheit zu tun. Das heißt, es spiegelt die Schönheit Gottes wider, wie im Himmel, so auf der Erde. Auf einmal beginnt man, schön zu werden. Und es hat einmal ein Mann gesagt, seine Frau habe er nie schöner erlebt, als wenn sie betete. Die Kosmetik Gottes. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kosmetikläden zumachen könnten, wenn die Menschen die Kultur des Glaubens wieder sich der Kultur des Glaubens wieder befleißigen würden. Kosmetik Gottes. Und es gibt zwei Dinge, die wesentlich zur Weitergabe des Glaubens gehört, sagt die Enzyklika Lumen Fidei, nämlich das Vaterunser-Gebet, merkwürdig, und der Dekalog, sprich die 10 Gebote. Warum das Vaterunser-Gebet? Das Vaterunser-Gebet ist genau das Gebet, das uns diese Umwandlung vom Ich zum Du ermöglicht. Nicht mein Name werde verherrlicht, nicht mein Reich komme, nicht mein Wille geschehe, nicht meine Ideen sollen sich verwirklichen, nicht mein Lebensentwurf soll sich ereignen, sondern dein Name, dein Reich, dein Wille. Das Gebet des Vaterunsers ist ein Gebet der Einübung, des sich Einhausens und immer tiefer Einlebens in diese neue Wirklichkeit, wo nicht mehr das Ich, sondern das Du das entscheidende Wort ist. Mit diesem Wort sind wir ins Leben gerufen worden. Und mit diesem Leben, mit diesem Wort vollendet sich auch unser Glaube, wenn wir ganz in das Du Gottes eingehen. Und der Dekalog, die 10 Gebote, die sind eine Selbstverständlichkeit. So wie Essen und Trinken doch eine Selbstverständlichkeit sind für einen Menschen hier auf der Erde. Und dass er Wasser trinken muss, um die nötige Feuchtigkeit des Leibes zu haben, das wissen wir. Dass er Schlaf braucht, wissen wir auch. Dass er sich an bestimmte Regeln halten muss, um gesund zu bleiben, sich die Zähne putzen muss, wissen wir auch zum Beispiel. Die 10 Gebote haben aber eine Besonderheit. Sie sind nämlich Ausflüsse des Wesens Gottes. Das heißt, wie im Himmel er wesenhaft ist, so dürfen wir auf der Erde auch sein, indem wir uns an diese Lebensgesetze halten, die seine auf den Himmel übertragenen Gesetze des Lebens im Himmel sind. Die 10 Gebote sind sozusagen Offenbarung einer unglaublichen Liebe, die uns sagen will, willst du auf Erden leben wie Gott im Himmel, dann halte die Gebote. Willst du auf Erden leben wie im Himmel, halte die Gebote, denn im Himmel ist das eine Selbstverständlichkeit. Denn alles wird reduziert auf das, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so geben uns die Gebote eine wunderbare irdische Anleitung, auf Erden schon himmlisch zu leben, weil wir die Wesensart Gottes annehmen. So müssen wir das verstehen. Und dann sind die Gebote kein Zwang. Aber wer diesen Hintergrund nicht kennt des Himmels, wie soll der das überhaupt noch für vernünftig halten? Man muss wirklich sagen, die Erde, die sich von Gott losgekoppelt hat und Gott nicht haben will, sondern nur für sich sein will, die lebt nach einer völlig anderen Logik als jemand, der den Himmel mit einbezieht in das Gebäude seines Lebens. Eine ganz andere Logik. Und diese Logik der 10 Gebote kann nur verstanden werden von einem Menschen, der weiß, dass es einen Gott gibt, der uns liebt und der will, dass wir ganz ihm entsprechen und ihm immer ähnlicher werden. Und dann kommt das Letzte. Mein Großvater war ein Dorfschulmeister, aber einer von der Sorte, die auch Kultur hatte. Ein Autodidakt, der lebte da in seinem Röner Lehrerhaus, in seiner Röner Schule, abseits von der Welt. Mitten unter den zerstreuten Höfen befand sich da diese Schule. Und Großvater war ein Autodidakt, wie gesagt, er hat sich selber vieles beigebracht, war ein weithin bekannter Botaniker und kannte sich in der Rhön aus wie kein anderer, hat auch darüber ein kleines Büchlein verfasst, hat sich selber Sprachen beigebracht und hat Bücher in Sprachen gelesen, die er gar nicht sprechen konnte, weil er nie die Sprache gehört hat. Damals gab es ja auch noch nicht die Möglichkeiten der Kommunikation wie heute, konnte aber die Bücher in Französisch und auf Englisch lesen und hat sich selber auch Musik beigebracht, hatte ein Klavier, was in der Gegend dort in der Rhön ein Unikum war. Er hatte ein Klavier zu Hause stehen und hinter seinem Schreibtisch stand ein Fahrrad im Arbeitszimmer, denn er hatte 8 Kinder und wollte nicht, dass sie das Fahrrad zugrunde richten. Und dann hat er jeden Tag an seinem Klavier gesessen und hat auch geübt und gespielt. Und das Letzte, immer wenn er mit dem Klavierspielen aufhörte, das Letzte, was er spielte, war immer: Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. Das war immer das Letzte. Und mit diesem Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn endet auch jede Enzyklika, die ich bisher gelesen habe. Maria steht immer am Ende. Warum? Weil sie uns sozusagen noch einmal zeigt, was Glauben wirklich heißt. Dazu braucht es keinen hohen Intellekt. Dazu braucht es keine große Kunst. Dazu braucht es keine höhere Schule. Dazu braucht es nur ein offenes und weites Herz. Maria gehört ja zu den Armen, die Jesus selig gepriesen hat, die arm sind vor Gott, weil sie alles von ihm erwarten und sich nicht auf sich selbst verlassen, die keinen Hauch von Eigensüchtigkeit und Eigensinnigkeit haben oder einer falschen Selbstgefälligkeit, sondern wissen, alles Gute kommt von ihm und auf ihn hin ausgerichtet sein, für ihn ganz geöffnet sein. Das ist das Prinzip der Armut. Ich weiß, dass der Herr die Fülle ist. Deswegen kann ich ihm die Leere meines dürftigen, geschöpflichen Seins entgegenhalten. Deswegen sagt die Enzyklika am Schluss: Maria ist die vollkommene Ikone des Glaubens. Und da heißt es, und da haben wir wieder das Bild vom Samenkorn in dieser Enzyklika in Bezug auf Lukas Kapitel 8, auf guten Boden ist der Same bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Und genau das hat Maria getan. Sie war der fruchtbare Boden. Sie hat das Wort aufgenommen. Deswegen hat ja Jesus einmal, als man seiner Mutter ein Kompliment machte, er war unter der Menge und lehrte und die Menschen hörten voller großer Aufmerksamkeit und Spannung zu. Und eine Mutter, plötzlich eine Frau, ausrief: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Also ein Kompliment an seine Mutter. Was musst du für eine wunderbare Mutter haben? Und da hat er das Prinzip der Fruchtbarkeit, hat er beim Namen genannt. Er hat gesagt, selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und genau das war das Prinzip der Fruchtbarkeit des Glaubens seiner Mutter. Das Wort Gottes hören. Zum Hören gehört tatsächlich etwas. Das kann nicht jeder. Dieses Hören auf Gott, dessen Stimme man aus den vielen Stimmen, die einem manchmal ablenken wollen, heraushört, wie Abraham das schon einmal getan hat. Der aus den vielen Stimmen und den vielen Götzen und Göttern die wahre Stimme des wahren Gottes herausgehört hat. Und Maria stand ganz in diesem Strom der Verheißung, von dem wir heute Morgen in der Heiligen Messe gehört haben, die von den Propheten gegeben worden sind. Der Geist, der Herr hat mich gesandt, sein Geist hat mich gesalbt, damit ich den Armen die frohe Botschaft verkünde. Ja, und an Jesus, ihrem Sohn, hat sich das so erfüllt, weil sie an diesen Verheißungen festhielt und sie für wahr hielt und sich ganz an das Wort Gottes hielt, auch an das, was für sie unverständlich war. Als der Engel ihr sagte, sie solle die Mutter des Messias werden, hat sie zurückgefragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das war nicht etwa im Sinne des Zweifels, sondern im Sinne des Gehorsams gesprochen. So ungefähr wie, wenn mich jemand irgendwo hinschickt, ich soll etwas erfüllen, soll etwas tun und ich frage, wie soll ich das machen? Ich habe ja kein Auto oder mir fehlt das Geld dazu. Und dann kriege ich entsprechend dann auch die Antwort. Und genau so hat Maria im Sinne des Gehorsams gefragt, was soll ich tun? Ich habe doch keine Beziehung zu einem Mann. Und dann bekommt sie die Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und da weiß sie, sie kann es wie Petrus machen. Sie kann über den Rand des Bootes hinausgehen auf das Wasser. Ich kann mir gut vorstellen, Maria war sicherlich nicht dabei, als die Jünger über den See Genezareth gerudert sind. Aber als sie vielleicht später diese Geschichte hörte von Petrus, der im Meer versunken ist, da mag sie gelächelt haben. Da mag sie gedacht haben, habe ich alles schon durch, habe ich alles schon hinter mir. Denn Jesus hat mich auch über den Rand der Berechenbarkeit hinausgerufen, auf dieses Wasser, auf dem ich die ganze Zeit schon gehe. Denn ich bin hinausgerufen, etwas zu tun, was ich nicht kann, und etwas zu wirken, was nur in der Kraft und mit der Hilfe Gottes überhaupt geschehen kann. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, als sie im Abendmahlsaal nach der Himmelfahrt Jesu mit den Jüngern, den Verschüchterten zusammen war, die es nicht wussten, was geschehen sollte, aber sie hatten ja die Anweisung, zusammenzubleiben, dass sie als Expertin des Heiligen Geistes sagen konnte, wartet einmal ab, ihr werdet das Wunder erleben. Habe ich alles schon hinter mir, habe ich alles erlebt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Deswegen konnte sie auch sagen, was er euch sagt, das tut. Und das ist eigentlich diese wunderbare Hilfe, die Maria der Kirche mit auf den Weg gibt, immer wieder, immer wieder. Und wenn es einmal wirklich geschieht, was ja von der Kirche anerkannt ist, dass hier und dort, nicht überall, wo Menschen es behaupten, aber wo die Kirche es anerkennt, Maria auch erscheint, wie in Fatima oder in Lourdes, dann immer wie diese gute Mutter, die den Kindern sagen will, was er euch sagt, das tut. Sie mischt sich nicht in die lehramtlichen Angelegenheiten ein. Sie verkündet uns kein neues Dogma. Sie mischt sich auch nicht in die disziplinarischen Angelegenheiten der Kirche ein, sondern sie mahnt uns, auf Jesus zu hören. Sie mahnt uns, unseren Glauben zu pflegen. Sie mahnt uns, betende Menschen zu sein, wie sie es selber war, die empfänglich war für die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist ihre große Aufgabe und darin ist sie uns allen ein gewaltiges Vorbild gewesen. Und so erkennt die Enzyklika Lumen Fidei, dass am Anfang der alttestamentlichen Heilsgeschichte die große Glaubensgestalt des Abraham stand und am Anfang der neutestamentlichen Heilsgeschichte die große Glaubensgestalt Marias, der Gottesmutter, steht. Durch den Glauben wird der Mensch so mit dem Schicksal Gottes verbunden, wie auch Maria in ihrem großen Glauben ganz mit dem Erlösungswerk Christi verbunden war. Deswegen wird sie manchmal in einer gewagten Äußerung, aber wenn man es recht versteht, auch Miterlöserin genannt. Nicht, dass sie die Mittlerin ist im eigentlichen Sinne, das ist nur Christus. Und er ist auch der einzige Erlöser mit Vollmacht. Aber sie hat die Konditionen dazu bereitet durch ihr Ja. Mir geschehe nach deinem Wort. Und damit hat sie sich dargeboten und die Möglichkeit geschaffen, dass das Wort Fleisch werden konnte durch sie und dass es fruchtbar werden konnte in der Hingabe am Kreuz. Und auch im pfingstlichen Abendmahlsaal war sie ganz in dieser Haltung der Empfängnis mit den Jüngern und bildete so gewissermaßen die Urzelle, das Urbild der Kirche schlechthin. Nun möchte ich diese Betrachtungen der Exerzitien über Lumen Fidei, das Licht des Glaubens, das uns geschenkt worden ist durch Maria in diese Welt hinein, mit dem Gebet beenden, das der Papst an den Schluss der Enzyklika gestellt hat. Hilf, o Mutter, unserem Glauben, öffne unser Hören dem Wort, damit wir die Stimme Gottes und seinen Anruf erkennen. Erwecke in uns den Wunsch, seinen Schritten zu folgen, indem wir aus unserem Land wegziehen und seine Verheißungen annehmen. Hilf uns, dass wir uns von seiner Liebe anrühren lassen, damit wir ihn im Glauben berühren können. Hilf uns, dass wir uns ihm ganz anvertrauen, an seine Liebe glauben, vor allem in den Augenblicken der Bedrängnis und des Kreuzes, wenn unser Glaube gerufen ist zu reifen. Sähe in unseren Glauben die Freude des Auferstandenen. Erinnere uns daran, wer glaubt, ist nie allein. Lehre uns mit den Augen Jesu zu sehen, dass er Licht sei auf unserem Weg und dass dieses Licht des Glaubens in uns immerfort wachse, bis jener Tag ohne Untergang kommt. Jesus Christus selbst, dein Sohn, unser Herr. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.